Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Kein Tod und keine Tränen mehr. Wie schön klingt es doch. Viele von uns haben eine richtige Sehnsucht nach der neuen Erde. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert. Gute Gedanken.
Ja, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir miteinander dieses Lektionsviertel abschließen können. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch unser Lektionsviertel. Eigentlich bin ich immer ein bisschen traurig, wenn so ein tolles Viertel zu Ende geht. Aber das Schöne ist, dass die letzte Lektion sich meistens um unsere Hoffnung dreht. Und so ist es auch diesmal. Und so freue ich mich, dass wir miteinander über unsere Hoffnung reden dürfen. Ich stelle uns ganz kurz vor. Hier außen sitzt Heinz Scheidinger, daneben Luise Schneeweiß, hier Martin Pröpstle, Carsten Reinhold und ich bin die Yvonne Seidel. Und ich lade uns alle ein, dass wir noch miteinander beten zu Beginn. Unser treuer Herr Jesus, danke, dass du uns eine wunderbare Hoffnung über dieses irdische Leben hinaus gibst. Wir haben jetzt ein ganzes Viertel darüber nachgedacht, wie sich das mit dem Tod und der Auferstehung verhält. Wie auch darin dein Charakter offenbar wird, wie wir das Wesen der Sünde erkennen, aber auch deine Lösung dafür. Und Heiland, ich bitte dich, dass unser Gespräch jetzt dazu dient, dass unsere Vorfreude und unsere Sehnsucht nach dem Himmel, nach der neuen Erde, nach dir größer wird. Ich bitte dich, sei du bei uns. Amen.
Amen.
Ja, also, ich hätte jetzt gern mal von euch gewusst, worauf ihr euch am allermeisten freut, wenn ihr an die neue Erde denkt.
Auf Jesus. Ihn sehen, mit ihm reden. Ich hoffe, dass ein bisschen Zeit für mich auch dabei ist.
Ganz bestimmt.
Und ihm begegnen, meinem Erlöser.
Als Kind habe ich mich darauf gefreut, dass ich eine Märklin-Eisenbahn haben werde, die in meinem Haus auf der neuen Erde durch jedes Zimmer durchgeht. Ja, mit so kleinen Löchern in den Wänden drin und dann wird überall der Zug durchfahren. Und ich habe mich gefreut auf den Himmel. Das war für mich eine ganz, ganz tolle Vorstellung.
Sehr schön.
Einfach unbeschwertes Leben. Die Abwesenheit von all dem, was uns das Leben eben hier manchmal versauert. Und dann eben auch, dass wir Gott nicht nur wie durch Wolken sehen und manchmal erleben und uns das irgendwie zusammenreimen, sondern diese Direktheit der Kommunikation, die dann wiederhergestellt ist.
Ich freue mich drauf, wenn ich dort nicht allein sein werde, sondern all die Menschen, die mir was bedeuten, mit mir dort sein werden.
Das sind so, so wunderbare Dinge. Jetzt gehen wir in den Bibeltext und schauen wir, was wir da alles noch rausholen können. Schlagen wir diese zwei bekannten Kapitel auf in Offenbarung 21 und 22. Und ja, wahrscheinlich fangen wir bei dir, Heinz, an. Vielleicht kannst du mal die ersten 8 Verse lesen von Offenbarung 21, 1 bis 8.
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron, die sprach, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Der Feiglinge aber und der Ungläubigen und Gräulichen und Totschläger und Hurer und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod.
Dankeschön. Ja, jetzt frage ich euch nochmal, was können wir an Merkmalen der neuen Erde aus diesen Versen herauslesen, die wir vorhin noch nicht erwähnt haben? Und warum sind genau die beschrieben? Zum Beispiel, das Meer ist nicht mehr.
Ich fange mal mit der heiligen Stadt an, also das, die dann herunterkommt nach den 1000 Jahren in unserem Verständnis und vielleicht so der Hotspot oder die, weiß ich nicht, Kommandozentrale oder was auch immer, so ein Ort auf der Erde sein wird, der besonderen Begegnung.
Ja, mich beeindruckt es sehr, wenn wir uns astronomisch vor Augen führen, was wir hier auf dieser Erde sind, dann müssen wir einfach sagen, nichts. Wir sind ein Staubkorn, ein Nichts in den Weiden des Universums, völlig unbedeutend. Ja, also Menschen mit evolutionistischem Weltbild müssen einfach sagen, halt, wir sind einfach eine absolute Randerscheinung, sowohl lokal als auch zeitlich. Ja. Und Gott kommt nicht nur das erste Mal in Jesus Christus, das stand ja schon mal in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, ja, so als Mensch gewordenes Wort Gottes, sondern hier steht er nochmal, Gott kommt und wohnt unter uns. Das heißt, das passiert zweimal, dass Gott zu Menschen kommt. Und diesmal eben nicht als kleines Kind, sondern als der Herrscher des Universums. Und er richtet den Mittelpunkt des Universums bei uns auf. Was ist das denn? Ja, also das, mich beeindruckt es total, dass Gott sich entscheidet, hier die Scheinwerfer des Universums gerade hier auf unserem Planeten zu richten. Ja, womit haben wir das verdient? Gar nicht. Das ist ein Zeichen seiner Gnade, die hier nochmals ganz am Ende der Zeiten sichtbar wird.
Und dann in alle Ewigkeit bleibt.
Genau.
Und die Hütte oder was in der Bibel Zelt war, das ist ja auch so eine Anspielung auf das Heiligtum, das so ein Ort der Begegnung war. Und jetzt eben wird es dann wieder ein Heiligtum sein durch Gottes Gegenwart. Die Erde wird damit beehrt, wie du schon gesagt hast.
Mhm. Ja, von der Heiligtumssprache her ist dieser Text die Anzeige, dass das, was mit dem Heiligtum begonnen wurde, nämlich die Hoffnung, dass es eine Wiedervereinigung mit Gott gibt, bildlich darzustellen im Heiligtum, nicht? Baut mir ein Zelt, dass ich unter euch wohne. Jetzt heißt es, er wohnt bei ihnen. Er wohnt bei ihnen. Das heißt, es hat sich erfüllt am Ende. Am Ende erfüllt sich.
Und es ist nicht mehr die Hütte, die durch Menschenhände gemacht ist, sondern die von Gott selbst gebaut ist. Ja.
Und es gibt ja im Alten Testament ein paar Verheißungen auf den neuen Bund. Er wird ihr Gott sein, sie werden sein Volk sein und die werden hier alle nochmal angesprochen, dass das dann endlich erfüllt sein wird. Was wir schon jetzt vielleicht erleben können, aber was dann so richtig verwirklicht ist.
Ja. Und der Unterschied eben zum Alten Testament besteht darin, dass Gott zwar unter seinem Volk wohnt und gleichzeitig aber auch so fern ist durch seine Heiligkeit. Ja, also das heißt, nur die Priester dürfen ins Heilige rein, ins Allerheiligste darf nur der Hohepriester rein, auch dann nur mit Rauch. Und das fehlt hier. Ja, hier ist auf einmal diese Nähe da. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Dieser heilige Gott, ja, da wo es keine Sünde mehr gibt, denn das haben wir auch gelesen in Vers 8, die Sünde bleibt draußen vor der Tür, die kommt nicht rein. Auf einmal ist da eine noch viel größere Nähe da als im Alten Testament. Das ist eigentlich das Ziel. Ja, also das heißt, das Heiligtum des Alten Testaments war nur ein Schritt auf dem Weg zum Ziel. Aber hier ist Gott da, wo er eigentlich ursprünglich wieder seit dem Garten Eden hin wollte.
Ich finde das so schön, dass du das mit dem Vers 8 noch erwähnt hast. Deshalb wollte ich ihn auch dazu lesen, denn wir hören meistens bei Vers 7 auf. Das irgendwie den Vers 8, den braucht man nicht mit all dem Negativen, ja. Aber ich finde, das ist eben gerade Teil der frohen Botschaft und der Hoffnung, dass all das nicht mehr da sein wird, so wie du das am Anfang gesagt hast, Luise.
Und dann ist ja auch noch, dass die Tränen abgewischt werden. Und da fallen mir Texte ein, da gibt es mehrere, dass wir des Vorigen nicht mehr gedenken werden, heißt in Jesaja oder im Römerbrief, dass das gar nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die wir dann erleben, das ganze Leid. Und noch ein anderer Text, dass das Leid zeitlich und irdisch ist und das andere eben unvergänglich und ewig. Und dass wir werden dann nicht mehr an irgendwelche negativen Erfahrungen denken, obwohl wir sie noch wissen können. Unser Gehirn ist ja nicht gelöscht, aber es wird einfach so ein Übergewicht da sein von der Herrlichkeit und den schönen Dingen, dass es einem gar nicht mehr in den Sinn kommen wird. Das beeindruckt mich auch.
Ja, wie sagt Ellen White, Heaven will be cheap enough. Sie sagt, wir werden, wenn wir es dort sind, merken, dass alle unsere Leiden überhaupt nichts waren, ja, im Vergleich dazu. Ja, es ist wunderschön. Lesen wir noch ein bisschen was. Da können wir weiter träumen. Ich finde, es ist auch wichtig, vom Himmel beziehungsweise jetzt von der neuen Erde immer wieder zu träumen, so wie es hier auch steht. Luise, würdest du weiterlesen ab Vers 1? Und bis zum Ende des Kapitels.
Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Greuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes.
Was denkt ihr, wenn ihr diese Verse lest? Also, wir haben davor ja die Beschreibung des himmlischen Jerusalem und all der Edelsteine, die wir dort sehen werden. Und jetzt haben wir mit den Perlentoren begonnen. Und da haben wir das reine Gold, durchsichtig wie Glas. Dann kommt dieser Vers, dass es keinen Tempel mehr geben wird, weil wir ihn nicht mehr brauchen, weil Gott unser Tempel ist und das Lamm. Wir brauchen auch die Sonne nicht mehr, den Mond nicht mehr. Ja, was kommt euch da, wenn ihr das lest?
Also mir ist nur gerade aufgefallen, das, was auf unserer Welt selten ist und extrem kostbar, zum Beispiel gibt es tatsächlich durchsichtiges Gold, aber das ist eben ganz, ganz wertvoll. Und diese Dinge sind dort das normale Material, aus dem Sachen gebaut werden.
Straßen.
Das kann man vielleicht auch im übertragenen Sinne so verstehen. Wir erleben auf dieser Welt auch wertvolle und schöne Dinge und Erfahrungen des Glücks und wunderbare Momente, die uns bereichern. Aber dort wird das das normale Tagesgeschäft sein. Ja.
Die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr.
Es wird hier versucht, mit den schönsten Dingen, die es gibt, also Tempel, Sonne, Mond, Licht, Helligkeit, Wärme, die Herrlichkeiten, die da reingebracht werden, Buch Haggai hat man das auch. Also es wird einfach alles aufgezählt, was es am besten gibt. Und zum Schluss wird einfach immer gesagt, aber wir haben jetzt Gott, wir haben jetzt den Vater, wir haben das Lamm, Jesus Christus. Das erfüllt all das. Also was immer man sich hier an Wunderschönem vorstellt, ich gebe jetzt meinen Vorrednern hier einfach nochmal recht, wird dort bei weitem übertroffen und in Gott erfüllt.
Ja, ich denke eben auch an diesen Vers in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was in kein Herz gekommen ist. Ja. Also das heißt, das übersteigt wirklich unsere Vorstellungskraft. Und mir geht's immer so, wenn ich diese Beschreibung von Johannes lese, ich habe so den Eindruck, er ringt einfach mit menschlicher Sprache und versucht, in menschliche Sprache einzukleiden, was sich nicht durch menschliche Sprache ausdrücken lässt. Ja, menschliche Sprache ist zu klein, ein zu kleiner Container, um diese Herrlichkeit des neuen Jerusalems, der neuen Welt, adäquat wiederzugeben. Es geht gar nicht. Ja, er sucht dann nach Superlativen, aber die kommen auch immer noch zu kurz. Und von dem her, das wird einfach immer noch mal besser sein, als wir es uns je vorstellen können hier auf dieser Erde.
So schön, oder? Und ich finde es interessant, dass wir auch hier wieder im Vers 27 nochmal diese Zusicherung haben, dass nichts Unreines da hineinkommt. Wir brauchen keine Angst mehr haben, dass Sünde noch einmal aufkommt und dass Sünde das alles noch einmal zerstören könnte, was wir dort dann an Wunderbarem erleben werden. Wenn wir jetzt noch ein paar Verse in Kapitel 22 lesen, dann möchte ich, dass wir eine Frage im Hinterkopf haben: Wie kann ich mir sicher sein, dass ich diese ungetrübte Freude wirklich in Ewigkeit erleben kann? Vielleicht lesen wir die ersten 7 Verse jetzt hier und versuchen wir, diese Frage dann danach auch noch zu beantworten. Martin, würdest du 1-7 lesen?
Mhm. Und ich erinnere nochmal an 21,6. Gott sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.
6 und 7
auch. Auch noch?
Bitte.
Da sprach sie mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt.
Ich finde den Vers 6 besonders, denn er wiederholt sich nochmal. Wir hatten das auch schon im Vers 5 von Kapitel 21. Also es gibt ja viele Parallelen zwischen den beiden Kapiteln, aber wir haben immer wieder diese Zusicherung. Einerseits, ihr braucht keine Angst haben, nichts Böses kommt mehr rein. Dann, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Es stimmt wirklich. Es ist nicht nur erfunden. Und jetzt frage ich euch, wenn wir das so lesen, wie kann ich jetzt diese Gewissheit haben, dass ich das erleben darf? Hier steht das. Und wenn wir drüber reden, ist das schön und jeder von uns wünscht sich, das zu erleben. Wie kann ich die Gewissheit haben, dass ich es erleben werde? Vielleicht findet man in diesen Versen.
Diese Frage irritiert mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Gewissheit ist uns doch geboten, sie ist uns angeboten, durch das, was Gott sagt, und geboten durch das, was Gott sagt. Denn er sagt, dass wir ihm vertrauen sollen. Und wenn er das zusagt, meine Worte sind wahrhaftig und gewiss, ja, was will ich jetzt noch herumzweifeln? Die Frage, die wir stellen könnten, ist, lieben wir Gott so sehr, dass wir dann tatsächlich dorthin wollen? Das ist die Frage, die ist wahrscheinlich treffender, weil die muss ich für mich beantworten. Liebe ich Gott so sehr, dass ich dorthin will? Aber die Gewissheit ergibt sich aus dem, was da steht.
Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich und glaubt an meinen Vater. Ja? In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und so weiter. Johannes 14. Johannes schreibt es ja. Ja, wir können ihn beim Wort nehmen. er bürgt dafür. Und wenn Jesus wirklich hier auf dieser Erde gelebt hat und für unsere Sünden gestorben ist und alles gemacht hat, dann wird sich das andere genauso erfüllen. Ja, das ist die logische Konsequenz davon. Ich muss nur dran denken, Heinz, wo du das jetzt gerade sagst, wo die Frage ist, ob ich dahin will jetzt auch. Ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt mit einer Person, die sagte, wie schön wäre es doch, wenn mit dem Tod alles aus wäre, wenn danach nichts mehr kommt. Und ich habe mich schon gefragt, wie kann ein Mensch sowas sagen, ja, der sich da fast drauf freuen würde, das wäre es dann. Ja. Wie, ich meine, ich möchte vielleicht nochmal so eine weitergehende Frage stellen, ja, was für ein Bild habe ich denn für Gott? Ja, wenn ich mit Gott die ganze Ewigkeit zusammenlebe, das ist für manche keine attraktive Vorstellung. Ja. Die wollen da dann nicht hin, wenn Gott so ist, wie sie sich ihn vorstellen.
Ja, das Geschichte mit Hafe und Wolke liegt nicht jedem. Nicht?
So ist das, ja. Natürlich. Ja. Da gibt es abstruse Vorstellungen. Ja. Und in meiner Schulzeit sagte eine Klassenkameradin, ich will gar nicht in den Himmel, ich will lieber in die Hölle. Hölle ist interessanter. Ja, da sind interessante Leute drin. Auf der rosa Wolke sitzen und Harfe spielen, ist doch langweilig. Und ich bin wirklich drüber gestolpert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das alles wäre der Ewigkeit, nichts gegen Leute, die Harfe spielen, aber auf der Wolke sitzen und Harfe spielen.
Für mich ist Harfe absolut perfekt.
Also.
Ja, aber Carsten, da haben wir dann was Falsches gemacht. Die Leute wissen nicht, wie die neue Erde aussieht. Dann würden sie das nicht sagen. Also es ist ein bisschen wir gefordert, wenn Leute solche eine Vorstellung haben und ja, das ist landläufig und man lächelt drüber, dann haben aber die Christen ihre Hausaufgaben nicht gemacht.
Das ist genau der Punkt.
Mhm. Ja. Hier wird uns ja schon ein sehr viel interessanteres Bild gezeigt. Ich habe noch an diesen Text denken müssen, auch von Johannes, ja aus dem ersten Johannesbrief, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und später dann auch, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Und diese Gewissheit dürfen wir offenbar wirklich haben, wenn wir mit Jesus verbunden sind, mit ihm in einer Beziehung stehen. Aber daran hängt es eben auch. Aber von Gott her ist das Angebot da und da gibt es dann auch nichts dran zu zweifeln oder eine Unsicherheit. Ja.
Wir werden ja oft kritisiert als Adventisten. Man sagt uns, ja, bei euch ist das Seligwerden so schwierig. Das ist ein Argument, das ich wirklich im Ohr habe. Nicht? Das wird immer wieder gesagt. Bei euch ist das so schwierig, dass man gerettet wird, weil da kommt es auf so viele Sachen an und warum sind wir nicht einfach erlöst, weil Gott uns erlöst hat und so weiter. Und da muss ich dann immer sagen, ja, hast ja recht, wir sind erlöst, weil Gott uns erlöst hat. Das darf man überhaupt nicht anzweifeln. Nicht? Und vielleicht machen wir tatsächlich in unserer Didaktik die Geschichte manchmal schwieriger, als sie sein müsste. Nicht? Also können wir wirklich sicher sein? Können wir wirklich sicher sein? Ja bitte, warum nicht? Warum nicht?
In der Offenbarung selber gibt es da ein Wort dafür, in 21,7. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Und jetzt ist das ja in der Offenbarung auch ein wichtiges Wort, das Überwinden. Ich denke jetzt an Kapitel 12, dort in Vers 11 wird gesagt, dass Leute ihn überwunden haben.
Durch das Lammes Blut.
Dann gibt es da einen Schlüssel dafür. Wie überwindet man ihn? Durch das Lammes Blut und durch das Wort des Zeugnisses. Und dann kommt noch eine Lebenseinstellung, die diese Leute haben. Sie haben ihr Leben nicht geliebt. Bis an den Tod. Also ich glaube, das sind diese Schlüssel des Überwindens. Wir bauen auf das Lamm. Wir zeugen davon, wie fantastisch dieses Lamm, wie dieser Gott ist, Christus ist. Und zum Schluss, so wie der Heinz gesagt hat, vorher auch, ja, alles andere ist uns egal. Selbst der Tod kann dieser Einstellung, wir wollen von Gott zeugen und auf Gott bauen, nichts anhaben.
Ja, und hier in Kapitel 22, Vers 4, das hat mich einfach auch nochmal dran erinnert, hier steht, sein Name wird in ihren Stirnen sein. Es wird ganz klar sein, dass wir zu ihm gehören. Und dieses Bild, dass wir Gottes Namen an unseren Stirnen tragen, das gibt es ja auch schon früher. Das heißt, wenn wir das jetzt zulassen, dass Gott seinen Namen auf unsere Stirnen schreibt, dass er sein Wesen in uns sichtbar werden lassen kann, dann kann es keinen Zweifel geben. Ja? Dann gehören wir jetzt schon ihm und dort gehören wir genauso ihm.
Wer den Sohn hat, der hat das Leben.
Genau. Also eigentlich gibt von Gottes Seite aus überhaupt keine Unsicherheit. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder betonen, ja.
Sieht man ja manchmal auch als eine Art Versiegelung an, dass dieser Name dort ist. Und schon jetzt haben wir den Heiligen Geist als dieses Unterpfand. Also wenn wir jetzt mit Jesus in Beziehung leben und der Heilige Geist an uns wirkt, dann haben wir schon das Pfand dafür, dass das sich in Ewigkeit fortsetzen wird. Und dieser Name auch auf unserer Stirn geschrieben ist.
Okay. Ja. Manchmal fragt man sich, warum es dann doch Leute gibt, die zweifeln. Jetzt zweifeln die jetzt an Gott? Ich würde mal so sagen, ich zweifle auch manchmal. Zwar dann, wenn ich mich sehe, wenn ich vielleicht mich bei einer Sünde ertappt habe, dann frage ich mich, ja, Sünde muss ja draußen bleiben. Ne? Ja. Also wenn ich mich anschaue, dann kriege ich ein Problem. Und da ist es wichtig eben, wenn man Gott anschaut, dann kann er alles machen, damit ich dort bin.
Und er wird auch alles machen, damit wir dort sind, ja. So, wir haben noch einen Block von solchen Beschreibungen früher aufgeschrieben im Buch Jesaja. Und ich bitte euch, dass wir da jetzt mal hinblättern in die letzten beiden Kapitel vom Jesaja-Buch. Eine Frage so nebenbei, bis wir Jesaja 65 und 66 haben. Warum ist es eigentlich wichtig, dass wir auch einen neuen Himmel bekommen? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Das heißt immer, siehe, ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir denken immer nur über die neue Erde, ja? Warum ist es wichtig, dass wir einen neuen Himmel bekommen?
Also mich wundert es jetzt nicht, wenn ich an die Umweltzerstörung denke und an alles, was auch die Atmosphäre schon belastet und zerstört, dann findet das nicht alles nur auf dem Boden der Erde statt, sondern es gibt sogar Weltraummüll, den wir schon da überall hinterlassen haben. Also das kann ich mir sogar ganz buchstäblich vorstellen, dass wir einen neuen Himmel brauchen.
Und die Rebellion Satans hat auch Weltraummüll anderer Art produziert. Mhm. Und auch der muss weg.
Ja, stimmt, noch mehr so.
Ja, also es fängt nämlich hier wieder genauso an in Vers 17. Carsten, würdest du mal gleich lesen von 17 bis 25? Jesaja Kapitel 65, ja?
Jesaja 65 ab Vers 17. Mhm. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich, immer da, über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihrer Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr.
Dankeschön. Also diese Verse sind ja jetzt rund, muss man dann schon sagen, 800 Jahre vor der Offenbarung aufgeschrieben, 700 vor Christus ungefähr. Könnt ihr den Kontext ein bisschen erklären? Wieso kommt der Jesaja dazu, dass er das schreibt? Es deckt sich ja nicht ganz genau.
Ja, dann muss man vielleicht einfach schauen, an wen Jesaja sich hier richtet. Es sind Verheißungen fürs Volk Israel. Und Jesaja ist ja so ein bisschen der Evangelist des Alten Testaments. Also da wird ja dann sogar bis auf den Messias auch vorhergesagt, dass der erscheinen wird. Und es drückt einfach eine Möglichkeit aus, was Israel hätte erleben können, wenn sie sich Gott ganz zugewendet haben hätten. Und einiges davon, wie du schon sagst, haben wir dann Mühe damit, dass da irgendwie Kinder noch sterben werden, dass es Alte noch gibt oder Ähnliches. Aber wir müssen dann eben dran denken, dass das jetzt nicht die Offenbarung ist, die wir haben, sondern der Stand, der eben damals Israel weitergegeben wurde, für ihre spezielle Situation. Und es gibt dann so Überlegungen, ob vielleicht Gott das dann irgendwann, dieses Szenario, übergeführt hätte in eine Ewigkeit. Aber am Anfang ist ganz sicher noch teilweise irdische Zustände, die da noch dabei sind. Mit diesem Friedensreich in Jerusalem, oder man hätte noch andere Texte ja dazu nehmen können, wo dann alle Völker hinkommen und dort was lernen über den Messias und der dann dort vielleicht erscheint.
Und woher wissen wir jetzt, was wir davon nehmen können? Denn zum Beispiel, sie werden Häuser bauen und bewohnen, Vers 21, und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Das nehmen wir ja schon ganz oft auch mit dazu im Zusammenhang mit unserer Hoffnung auf die neue Erde. Oder Vers 25, Wolf und Lamm werden zusammen weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Wie oft sieht man das in Kinderbibeln, ja, wenn die neue
Schweine
Erde...
Die Schweine frisst die Erde, ne?
Genau.
Also natürlich würde ich auch gerne die Sachen hier herausnehmen, die mich ansprechen, die positiv sind. Ja. Ich weiß nicht, mit Weinberge pflanzen, vielleicht hat jemand von euch schon mal einen gepflanzt.
Einen ganzen Weinberg noch nicht.
Ich komme aus einer Weinberggegend, also ich verstehe das schon und es schmeckt auch super, es ist toll. Andere mögen das vielleicht überhaupt nicht, weil sie nicht die Ackerbauer sind und die Früchteesser nur. Es ist schon so, dass hier grundsätzlich etwas gezeigt wird. Was will Gott mit den Menschen? Er will sie mit Fruchtbarkeit segnen, nicht nur ihre eigene, sondern auch die Erde mit Fruchtbarkeit segnen. Er will Dinge aufhören, die Feindschaft bedeuten. Wolf und Schaf, an anderer Stelle geht es um das Kind, das am Loch der Viper oder Otter spielt. Wir haben in Jesaja immer wieder solche Dinge, was wird passieren, wenn der Messias kommt, der ja noch Zukunft ist von Jesaja, dieser Knecht Gottes, wenn er das wiederherstellt, dass er die Brücke zwischen Gott und seinem Volk herstellt und diese Grube überwindet. Und wie wird das dann werden? Und er beschreibt das in den besten möglichen Termini, die Leute damals auch kennen. Und ich denke, das dürfen wir einfach zum X-fachen übertragen und in unsere Zeit nehmen. Sprich, heute natürlich glauben wir, dass es keinen Tod mehr geben wird und nicht, dass der Sündigende mit 100 Jahren verflucht wird, wie es da in Vers 20 heißt.
Und das glauben wir deshalb, weil es ja in der Offenbarung so steht.
Also das, was in der Offenbarung steht, da sind ja viele dieser Dinge inbegriffen. Da brauche ich Jesaja eigentlich gar nicht mehr. Ich kann in Jesaja sagen, Gott hat das als sozusagen Plan A schon angelegt. Aber wie wunderbar, obwohl der Mensch versagt hat, macht Gott es noch in einer viel größeren Weise, erfüllt das trotzdem. Und dann ist alles dieses mit inbegriffen, aber es ist noch viel besser. Also so erkläre ich mir das oder so. Deshalb würde ich jetzt nicht mich nur auf Jesaja beziehen, wenn ich Leuten erklären möchte, wie das ewige Leben ist, weil es einen viel großartigeren Plan noch gibt, der dann im Neuen Testament deutlich wird.
Das Problem ist, dass wenn wir beweistextmäßig vorgehen, nicht? Dann schlagen wir auf, wie wird die neue Erde sein? Dann schauen wir, Jesaja 65, so wird sie sein. Das ist ein Problem, nicht? Also, die Sicht der alttestamentlichen Propheten ist ja teilweise dunkel. Und zwar deswegen, weil sie das nicht verstehen mit den beiden Ankünften Jesu. Der Einzige, der das ja klar auseinanderhält, ist der Prophet Daniel. Daniel, da kannst du kein Missverständnis haben, es gibt zwei Ankünfte Jesu auf dieser Welt. Das erste Mal eben Bethlehem und Golgatha und das zweite Mal als König aller Könige. Und das zieht die Offenbarung genauso durch. Aber die anderen Propheten des Alten Testaments, die sind da nicht ganz klar. Und das ist ja auch das Problem zur Zeit Jesu, weil viele sich berufen auf Texte über das messianische Friedensreich. Und Jesus muss ihnen klar machen, bevor das kommt, kommt eine tiefe Erfahrung des Leides. dieses Geopfertwerdens und des unverdienten Todes, der Schmach, der Schande. Die Propheten schreiben auch drüber, nicht? Der Jesaja gerade, nicht? Schreibt über diesen leidenden Gottesknecht und so weiter. Aber es ist nicht so klar, dass man genau sagen kann, okay, das passiert zur Zeit Jesu, das passiert dann ein paar Jahrtausende später. Nicht? Das ist nicht so leicht möglich. Und von daher ist die Frage, ob es nicht hier auch noch etwas gibt, und da gibt es einige Propheten, die Stoff für diese Überlegung geben, nicht nur Jesaja, auch andere. Was wäre gewesen, wenn der ursprüngliche Plan Gottes sich erfüllt hätte, nämlich dass ein Volk bereit zum Zeugnis das tut, was er will, nämlich eine ganze Welt auf die Ankunft des Messias vorbereiten. Und dann käme es zu einem messianischen Friedensreich. Und das beschreibt Jesaja hier. Ne? Gibt halt da Weissagungen, die haben sich dann, das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, offensichtlich so nicht erfüllt. Weil das Volk nicht getan hat, was Gott sagen wollte. Gott lässt sich aber nicht seine Initiative verderben, sondern er sagt dann einfach weiter, im weiteren Schrieb des Neuen Testaments, sagt er, und es wird doch kommen, Leute. Und ich werde es mit euch machen. Wenn es die nicht machen wollten, ich werde es mit euch machen. Und es wird dann endgültig sein. Der Plan scheint gewesen zu sein, dass sie halt diese Kunde vom Messias auf der ganzen Welt hätten verbreiten sollen. Stattdessen haben sie den Messias getötet. Und zwar sie, nicht einfach irgendwer. Und in Hass getötet. Sie haben es nicht verbreitet. Das ist natürlich so, als ob der liebe Gott jetzt verloren hätte. Aber er hat nicht verloren. Die Offenbarung sagt, es wird trotzdem kommen.
Also diese religiösen Führer haben ihn verachtet. Ja. Vielleicht sollte man auch nicht so von Plan A und B reden. Das klingt so ein bisschen, Gott hat was vorgehabt und bumm, jetzt ist daneben gegangen. Also muss er was anderes machen. Ja. Also wenn, dann würde ich von einem Missionsplan A reden und einem Missionsplan B. Denn der Erlösungsplan ist überhaupt nicht über den Haufen geworfen worden. Ja. Denn den hat er einfach durchgeführt. Und wenn ich dann verstehe, der Missionsplan ist jetzt ein anderer geworden, dann gebe ich vielleicht auch dem Volk Israel jetzt nicht die Erlöserrolle in irgendeiner Form und Gott die Enttäuschtenrolle. Denn natürlich hat er das auch gewusst. Und es gibt ein paar Anzeichen, auch in Jesaja, dass das nicht ganz so einfach sein wird mit dem Volk. Ne? Und Gott hat diesen Weg eh schon vorbereitet und er wird ihn gehen, zur Vollendung bringen. Egal, wie ein einzelner Mensch oder gar ein gesamtes Volk agiert.
Es ist einfach wunderbar an Gott, dass er dieses große Ziel hinkriegen wird, egal wie, ja, egal wie wir Menschen drauf sind und wie oft wir versagen, er wird's machen. Ja, eine Abschlussfrage. Wie verändert die Vorfreude auf die Ewigkeit auf einer neuen Erde deinen Alltag heute?
Also es kann in vielen Situationen Gelassenheit und Frieden schenken. Wenn ich zum Beispiel weiß, Gott wird noch für Gerechtigkeit sorgen. Ich muss nicht alles in diesem Leben erlebt haben. Ich kann auch auf Dinge verzichten, weil ich weiß, dass das Beste sowieso noch kommt. Und jetzt nicht im Sinne einer Jenseitsvertröstung, dass man das Leben nicht genießen darf, aber einfach dieser Druck, den Menschen haben, wenn sie sagen, das ist alles. Und jetzt bin ich bald nicht mehr jung und was bleibt mir noch vom Leben und so weiter, das haben wir dann gar nicht, weil wir wissen, dass es ein verschwindender Teil ist von dem, was unser Leben und unsere Existenz einmal ausmachen wird.
Das heißt, wir können den Alltag hier mehr genießen, sagst du. Mhm. Und Probleme gelassener hinnehmen.
Mhm. Wir können auch den Schwierigkeiten des Alltags darüber hinaussehen. Also wenn zum Beispiel liebe Menschen sterben, so wie der Heinz vorher gesagt hat, du wirst sie dann wiedersehen, wenn sie treu waren. Und das ist doch eine Hoffnung, die stärkt, die tröstet, die lässt einen nicht verzweifeln.
Deswegen schreibt Paulus ja auch, wir sollen nicht traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also ich erfahre das immer wieder, in den Extremsituationen des Lebens macht es einen gewaltigen Unterschied. Ich erfahre es bei mir selber, bei anderen Menschen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Das ist einfach, da steckt eine Kraft drin an der Stelle, das ins richtige Verhältnis zu setzen. Mein Leid, meine Fragen scheinen immer so groß zu sein. Aber Petrus sagt hier, nein, sind sie nicht. Im Verhältnis zu dem, was Gott für uns vorbereitet hat, ist das alles peripher letztendlich. Und das entspannt. Das entspannt gewaltig, muss ich sagen. Ja, ich bin da viel gelassener dadurch, dass ich das einfach im Glauben annehmen darf.
Mhm. Also ich finde auch diese Hoffnung, ich weiß gar nicht, was stärker ist, der Friede, den sie gibt, die Vorfreude, das Vertrauen in diesen Gott, es hängt alles damit zusammen. Hätten wir diese Hoffnung auf die neue Erde nicht, wäre alles anders und alles nichts nütze. Ich möchte euch jetzt noch eine Frage stellen, euch Zuhörern und Zuschauern: Worauf freust du dich am allermeisten, wenn du an die neue Erde denkst? Bitte schreib es uns doch in die Kommentare, in den Chat. Wir würden uns sehr drüber freuen. Und jetzt darf ich dich bitten, Luise, dass du noch betest mit uns zum Schluss.
Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein Wort und vor allen Dingen für all die Texte, die diesen wunderbaren Ausblick geben auf das, was du für uns vorbereitet hast. Du freust dich auch darauf, mit uns diese ewige Gemeinschaft zu haben, zusammen zu sein und auch das Leid beenden zu können, das auch dich traurig macht, was es auf der Welt gibt. Herr, wir sind so dankbar, dass du uns, die wir eigentlich unwürdig sind, für so etwas berufen hast. Und lass uns das immer vor Augen stehen und ein Ansporn sein, auch immer mit dir in Verbindung zu bleiben und das auch vielen anderen weiterzugeben. Hab Dank dafür. Amen.